Jetzt. Aus der Konserve. Schon wieder 23 Uhr Best of. Kuratiert von Gregor Elsbeck.
Elend wird vergessen, gibt's nur was zu essen. Das sagte einst der spanische Schriftsteller Miguel de Cervantes. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur dritten Best-of-Ausgabe. In der Tat sind die meisten Menschen erst einmal beruhigt, wenn es was zum Verputzen oder Runterkippen gibt. Es sei denn, die erhofften Genüsse sind ungenießbar, unerreichbar oder schaffen es erst gar nicht zu ihren Konsumenten. Dann kann es mit der Zufriedenheit schnell dahin sein. Von all diesen Problemen rund um die Verpflegung hören Sie in den folgenden 6 Sachverhalten. Ich hingegen bin jetzt erstmal zu Tisch und wünsche Ihnen einen wahren Hochgenuss bei der nun beginnenden Zusammenstellung. Best of kulinarische Meldungen. Auf geht's! Und deswegen gehen wir jetzt mal auf die Nachricht, die heute eigentlich so mit am unwichtigsten war, nämlich auf den Coronation Kish, meine Damen und Herren. Was ist der Coronation Kish? Es ist sozusagen der Krönungskuchen für King Charles III, meine Damen und Herren, der uns noch in den nächsten Wochen und Monaten hier auf Trab halten wird, sozusagen als Running Gag. Von dem Mann werden wir zehren. Und den werde ich schon alleine deshalb immer hier einführen, weil man damit so schön das TH üben kann zu sprechen. King Charles III, meine Damen und Herren, genau in dieser Aussprache werden wir ihn hier immer und immer wieder erwähnen in den nächsten Tagen und Wochen bis zu seiner Krönung und weit darüber hinaus. Was ist also die Coronation Kish, meine Damen und Herren, die Krönungskish, der Krönungskuchen? Der britische Palast hat heute am Montag mitgeteilt, dass das Königspaar King Charles III und Queen Consort Camilla, wo man ja jetzt das Consort mittlerweile streichen kann, weil sie ihm nicht nur zur Seite gestellt ist, sondern so tut, als ob sie die echte Königin wäre, hat heute ihren Coronation Kish ausgewählt, meine Damen und Herren, in einem Video, das auf dem offiziellen Twitter-Account der Royal Family geteilt wurde, ist eine Köchin in weißer Uniform bei der Zubereitung zu sehen. Also, das finde ich auch schön, dass hier in diesen Klatschspalten von MSN gesagt wird, weiße Uniform. Der große Krönungsschmaus, Coronation Big Lunch, ist für den 7. Mai geplant. Das ist der Tag nach der Krönung. Dazu sollen sich landesweit Menschen zu Straßenfesten, Teepartys und anderen Veranstaltungen treffen. Ja, also landesweit, das wissen Sie, da ist jetzt England mit gemeint, nicht Deutschland, seien Sie unbesorgt. Und was ist jetzt aber diese Coronation Kish, meine Damen und Herren? Sie werden es kaum glauben, was für einen Kuchen King Charles III und seine Queen Camilla da essen werden. Es ist eine Kish mit einem knusprigen, leichten Teigmantel und delikaten Aromen von Spinat, Saubohnen und frischem Estragon. Ja, das hätte man sich denken können, oder? Knuspriger, leichter Teigmantel, den kann Camilla sonst auch als Kleid tragen, wenn es den Gästen nicht schmeckt. Delikate Aromen von Spinat, Saubohnen und frischem Estragon, das ist eigentlich das Parfüm von King Charles, das er sich sonst immer aufträgt. Also da haben die beiden wirklich auf vertraute Noten gesetzt. Heiß oder kalt serviert mit grünem Salat und gekochten Frühkartoffeln. Perfekt für ein Coronation Big Lunch. Also ich weiß nicht, ob ich das Wort Coronation Kish oder das Wort Coronation Big Lunch besser finde. Das können Sie alles mal üben. Was ist King Charles III zum Coronation Big Lunch, eine Coronation Kish, meine Damen und Herren? Sagen Sie es noch ein paar Mal auf, dann schlafen Sie gleich nach diesem Podcast wunderbar ein. Was auch noch eine interessante Beibemerkung hier ist, die britische Nachrichtenagentur PA betonte, und das muss man dazu sagen, dass es die britische Nachrichtenagentur sagte, nicht MSN oder irgendein deutscher Nachrichtendienst. Nein, die PA betonte, Quiche sei als französisches Gericht bekannt, sei aber vermutlich im Mittelalter in Deutschland entstanden. Charles hat schließlich auch deutsche Wurzeln. Camilla ist seit 2013 Schirmherrin der Initiative Big Lunch, die Nachbarn und Gemeinschaften zusammenbringen will. Also es ist so ein bisschen so wie die Kaffeetafel unseres heißgeliebten Bundespräsidenten Steinmeier. So hat Camilla die Big Lunch Initiative gestartet, um die Leute mal zusammenzubringen, zum Reden zu bringen und so weiter. Dann riecht's da irgendwie nach Spinat, Saubohnen und frischem Estragon und so. Teigmäntel werden aufgetragen. Also das sind die modernen Konzepte, wie man heutzutage als Staatsoberhaupt sein Volk vereint. Ob es die Quiche auch auf das Menü des offiziellen Krönungsdinners schafft, war zunächst unklar. Also einen Tag danach wird's gegessen, auf dem Dinner selbst weiß man's noch nicht. Wahrscheinlich hat Steinmeier irgendwie eine Estragon-Unverträglichkeit oder so, dann hat man es doch gestrichen, weil er kommt ja dann dahin. Übrigens zur Krönung von Charles' Mutter Queen Elizabeth II 1953 wurde eigens ein Hühnchengericht namens Coronation Chicken kreiert. Das gab es also auch schon mal. Da können Sie jetzt selber zum Ausklang des Tages entscheiden, ob Sie am Freitag in der eben erwähnten Mittagspause auf der Arbeit lieber Coronation Chicken oder direkt ein Coronation Big Lunch mit einer Coronation Quiche essen werden. Ach, sind das tolle Anregungen, meine Damen und Herren. Das schaffen wirklich nur die Royals. Ja, apropos geschmeidig, hast du schon mal Erdmandeln probiert?
Erdmandeln. Mhm. Also ich habe bisher Mandeln probiert, aber den Zusatz Erdmandel, ich bin wirklich auf dem Schlauch. Gregor, erleuchte mich.
Die Erdmandel, auch als Tigernuss bekannt, erklärt uns Wikipedia auf, ist eine Pflanzenart der Gattung Zypergräser in der Familie der Sauergrasgewächse. Sie ist in den Tropen und Subtropen bis nach Nordamerika beheimatet. Als historischer deutschsprachiger Trivialname ist auch die Bezeichnung Erdnuss belegt. Was sagst du jetzt?
Ja, also ich muss wohl die Frage mit Ja beantworten, sage ich dazu.
Gut, und dann frage ich dich mal weiter. Hast du schon mal das Erdmandelmehl von der DM-Biomarke probiert?
Schmeckt das so, wie das klingt, oder?
Das weiß ich nicht.
Also
ich verzichte grundsätzlich in meiner Ernährung auf jede Form von Mehl, ja.
Das ist das nächste Geheimnisse von dir. Es wird ja immer schlimmer. Also,
ja,
und
ja.
Witz, das muss man den Zuhörern ja schon mal erklären. Manches weiß ich vom Krieger auch noch nicht. Und das selbst
weiß
nach dem Genuss von ein paar Gläschen Wein.
Ja, und selbst nach fast 10 Jahren, ja. Aber ich kann Sie insofern beruhigen, meine Damen und Herren, ich weiß vieles selbst noch von mir nicht. Also da haben fast 33 Jahre noch nicht ausgereicht, um das alles zu erkennen. Übrigens fällt mir gerade schon wieder ein Karlauer ein. Siehst du mal, was du hier für einen Einfluss auf mich hast, wegen vom Thema Mehl gerade, ja, irgendwie. Da nimmt der Opa eine Büchse mit Mehl, also normalem Weißmehl da aus dem Küchenschrank, hält die sich ans Ohr, kommt der Enkel rein, fragt, was machst du denn da? Sagt der Opa, ja, ich höre meine Mehlbox ab. Grauenhaft heute. Aber wir kommen zurück zur Meldung. Die Drogeriemarktkette DM ruft das DM Bio Erdmandelmehl 300 Gramm wegen Salmonellenverdachts zurück. Also das war das, wofür ich das jetzt überhaupt hier eingeleitet habe. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, ist davon ausschließlich Ware mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum, und jetzt hören Sie gut zu, meine Damen und Herren, wir sind ja auch eine Verbraucherservice-Sendung, mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 30.04.2024 betroffen. So, es ist noch 1 Jahr und 2 Tage hin. Dieses sei leicht
auf... Scheißerei, oder was?
Bitte?
Nein, das stimmt. Ist hin bis zur Scheißerei. Sie können doch ein Jahr noch davon scheißen, oder ja, was ist die Aussage? Naja,
ich wollte dich doch nicht dauernd
unterbrechen hier.
Weißt du, was ich gerade verstanden habe? Bescheißerei. Ich dachte schon, du glaubst mir das nicht, dass diese
Meldung... Nein. Bitte doch alles glauben, Gregor.
Ja, 30, deshalb sind wir auch immer noch befreundet, weil du mir immer alles so treu glaubst. So, 30.04.2024 und jetzt kommt der Knallerhinweis in dieser Meldung: Dieses Datum sei leicht auf der Rückseite der Verpackung zu erkennen. Also das ist ja schon ein Vorteil. Hat man ja selten auf Lebensmittelverpackung, dass man das Datum nicht suchen muss. Ne?
Also. Also meistens muss man doch eher den Fettgehalt suchen oder so.
Ja, aber da weißt du ja, wird es ja demnächst diese Lebensmittelampel geben, wo du das auf einen Blick erkennen kannst, den Kaloriengehalt.
Also ich glaube nur, dass es eine Ampel gibt, noch, die sitzt in Berlin, aber das ist schon, und alle anderen funktionieren doch in diesem Land, der Verkehrsinfrastrukturmangelhaftigkeit oder, ach, ich konstruiere schon deutsche Wörter, das macht das schön, aber es funktioniert doch sonst so auch nichts mit Ampeln.
Ja. So, es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im oben genannten Artikel Salmonellen auftreten können, so das Unternehmen. Dies sei bei Eigenkontrollen festgestellt worden. Das heißt also, DM vertraut seinen eigenen Lebensmitteln so wenig, dass es sie selbst kontrolliert. Der Verzehr von mit Salmonellen beleisteten Lebensmitteln kann Durchfall, Bauchschmerzen sowie Erbrechen und leichtes Fieber auslösen. Und die passenden Medikamente zur Behandlung dafür kriegen Sie natürlich wo? Bei DM. Ist ja klar, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. So, und dann bleiben wir mal im kulinarischen Bereich. Da hat nämlich Appetito heute ein Ranking veröffentlicht zu den beliebtesten Kantinenmenüs. Wer ist Appetito? Sie kennen das vielleicht als Hersteller von Tiefkühlmenüs, aber nicht nur das machen die. Nein, sie bieten auch Verpflegungskonzepte für bestimmte öffentliche Einrichtungen an, also auch für Schulen, für Altenheime und eben für Unternehmen. Das machen die mal ganz so nebenher. Diese Aktiengesellschaft aus Rheine und scheinbar jedes Jahr veröffentlichen sie ein Ranking der beliebtesten Kantinenmenüs, zumindest gemessen an denen, die sie selbst verkaufen. Und in dem heute publizierten Ranking von Appetito kam erschreckenderweise die Currywurst mit Pommes nur noch auf den dritten Platz. Auf dem ersten Rang war Spaghetti Bolognese, auf dem zweiten Rang eine Pesto-Pfanne. Im Vorjahr war die Currywurst noch auf dem zweiten Platz gelandet und bis 2019 jahrzehntelang das meistverkaufte Kantinengericht gewesen. Also das muss man sich mal überlegen, dass ein italienisches Gericht wie Spaghetti Bolognese die gute alte deutsche Currywurst hier verdrängt vom Spitzenplatz. Da kann man auch mal wieder nur fragen, wo sind wir da reingeraten? Bemerkenswert ist zudem, und das gibt dann wieder Anlass zur Hoffnung, dass vegetarische Gerichte immer wichtiger werden, wie diese besagte Pesto-Pfanne, aber auch Gemüse, Curry oder Chili Sin Carne. Eine Firmensprecherin von Appetito begründete die sinkende Currywurst-Nachfrage mit dem Trend zur bewussteren Ernährung. Und vielleicht, liebe Firmensprecherin von Appetito, ist die Herstellung einer solchen Pesto-Pfanne auch deutlich günstiger für euch als die einer durchschnittlichen Currywurst. Wer weiß es schon so genau. Auf jeden Fall nennt sich dieses schöne Ranking Menücharts 2022. Die Menücharts, das kann man dann auch in den sozialen Netzwerken wunderbar verkaufen unter dem Namen. Interessant ist übrigens auch, dass hier in den Schulen und Kitas die vegetarische Linsensuppe das Feld anführt. Vegetarische Linsensuppe, also ohne Brühwürstchen drin, ohne Speck und so weiter. Das macht die Kinder nur noch dicker, als sie ohnehin schon sind. Deswegen gibt's nur noch vegetarische Linsensuppe. Und ebenfalls interessant die Auswahl der Senioren in den belieferten Altersheimen, denn anstelle der Rinderrouladen mit Salzkartoffeln und Apfelrotkohl schaffte es erstmalig in diesem Jahr der grüne Bohneneintopf mit Rindfleisch auf den ersten Platz. Und da muss ich sagen, das ist ja auch wirklich deutlich gesünder, liebe Senioren, da habt ihr vollkommen recht, ja. Etwas mehr Ballaststoffe und dann zieht es auch noch schön den Enddarm durch und durchlüftet ihn. Also wunderbare Geschichte. Die Senioren wissen wenigstens, was schmeckt und was sich gehört und was darüber hinaus auch noch gesundheitlich nützt. Und wo wir gerade schon bei Temperaturen sind, Sie wissen ja, sehr, sehr heiß wurde es in Pompeji beim Ausbruch des Vesuv vor mehreren tausend Jahren, wo die Stadt, die römische Stadt, altrömische Stadt komplett verschüttet wurde. im Jahr 79 nach Christus. Und da gab es jetzt mal wieder eine interessante Entdeckung. Den Forscher haben auf dem Gelände von Pompeji in Italien ein rund 2000 Jahre altes Wandgemälde entdeckt, das womöglich einen entfernten Vorgänger der Pizza abbildet. Auf dem Bild ist den Archäologen zufolge ein Fladenbrot zu sehen, das wohl als Unterlage für verschiedene Früchte diente. Das ist eine schöne Formulierung. Den Archäologen zufolge ist auf dem Bild ein Fladenbrot zu sehen. Da muss man aber Archäologe sein, um das auch deuten zu können. Als Normalsterblicher hätte man da wahrscheinlich kein Fladenbrot draus erkannt, aber sowas lernen Sie beim Archäologiestudium, meine Damen und Herren. Wie kann man Fladenbrote auf alten Steinen erkennen? Wie kann man überhaupt das auf alten Bildern erkennen, was man erkennen will? Das lernen Sie alles im Archäologiestudium. Also, liebe junge Leute, die ihr uns hier hört, wenn ihr noch nicht wisst, was ihr studieren sollt, genau das, es kann nicht schaden. Das haben wir hier auch schon mal empfohlen. An dieser Stelle ist genauso wie BWL, wenn man nicht weiß, was man studiert, entweder BWL oder Archäologie. Der flache Teig mit einem Belag ähnelt auf den ersten Blick der heutigen Pizza. Und nach einer ersten Analyse der Forscher hat auch der Geschmack gestimmt. Nein, Quatsch. Nach einer ersten Analyse der Forscher könnte es sich bei der Darstellung an der Wand eines antiken Hauses um einen entfernten Vorgänger der heutigen Pizza handeln, wie der Archäologiepark am Dienstag mitteilte. Doch streng genommen sei es keine Pizza, wie wir sie heute kennen, hieß es von den Forschern weiter. Oh Wunder, denn einige charakteristische Eigenschaften wie Tomaten und Mozzarella fehlten. Ja, ist das denn die Möglichkeit, dass die alten Römer noch keine Tomaten und Mozzarella kannten oder verwendet haben für Pizza? Die moderne Pizza gibt es der Legende nach erst seit 1889, wo ein gewisser Raffaele Esposito in Neapel, was ja gar nicht so weit weg ist von Pompeji, damals die erste Pizza gebacken hat. Und Sie wissen ja alle, meine Damen und Herren, dass es die italienische Flagge abbilden sollte mit grünem Basilikum, weißem Mozzarella und rotem Tomaten. Aber seien wir froh, dass die alten Römer von der italienischen Flagge noch gar nichts wussten. Neben dem abgebildeten Fladenbrot auf diesem römischen Steingemälde auf einem Tablett ist zudem ein Weinkelch zu sehen. Die verschiedenen Früchte, die auf dem Fladenbrot drapiert sind, scheinen den Archäologen zufolge ein Granatapfel und Datteln zu sein. Ja, die haben eine blühende Fantasie, die Archäologen, was die da so alles rausdeuteln. Diese sind wohl, jetzt wird es noch besser, es geht, die Interpretation geht noch ein Stück weiter nach dem Granatapfel und den Datteln. Diese sind wohl mit Gewürzen oder sogar einer Art Pesto angerichtet. Diesen Anschein erwecken zumindest gelbliche und ockerfarbene Punkte. Also ich meine, das könnte ich jetzt auch noch so gerade. Da müsste ich mal so eine Archäologie-Lizenz erschleichen, dann könnte ich da auch ein bisschen rumgraben in Pompeji. Solche Interpretationen kriege ich auch noch zustande. Daneben liegen demnach Trockenfrüchte und ein Kranz aus Erdbeerbaumzweigen. Sehr schön, das alles aus der alten Römerzeit. Aber es ist wirklich noch sehr gut erhalten. Man sieht hier in der Meldung ein Bild dabei, wirklich noch sehr bunt. Da hat die Vulkanasche gut konserviert. Aber am Ende ist das hier weniger ein Plädoyer für den Vorgänger der Pizza, sondern mehr für den Beruf der Archäologie. Auf jeden Fall muss man sagen, ist dieses Ding wirklich gut erhalten, diese Abbildung und damit auch die Pizza. Das würde selbst jede moderne Tiefkühlpizza nicht schaffen, 2000 Jahre lang so frisch auszusehen. Und damit schöne Grüße an Dr. Oetker und Co. So. Vielleicht war ja auch in der Nähe dieser Steintafel ein Restaurante. Wer weiß es schon so genau. So, ein bisschen im kulinarischen Bereich bleiben wir jetzt hier auch gleich bei der nächsten Meldung, beziehungsweise der ersten richtigen Meldung in der heutigen Sendung. Heinz Ketchup macht klare Ansage auf Twitter, meine Damen und Herren. Das konnte man heute hier bei T-Online lesen, sonst hätte es ja auch kein Schwein mitgekriegt, wenn T-Online das nicht hier nochmal zusammengefasst hätte, diesen Twitter-Streit. Es ging um die Frage zwischen Usern, gehört Ketchup nach dem Öffnen in den Kühlschrank oder nicht? Ob auf Pommes, zum Steak oder als Nudelsoße, Ketchup gehört für viele dazu. Doch wohin mit der Flasche nach der Ketchup-Verwendung? Einfach zum Öl und Essig ins Regal stellen? Die Frage wurde nun auf Twitter diskutiert. Einige Nutzer sind der Ansicht, dass gekühlter Ketchup nicht schmecke, weshalb er nicht dort aufbewahrt werde. So schrieb eine Nutzerin: Kalter Ketchup? Nein! Eine Nutzerin pflichtet bei und schreibt: Ich hasse kalten Ketchup auf warmem Essen. Sind die Leute alle verwöhnt? Mein Gott, andere wiederum argumentieren, dass sie Ketchup nicht in den Kühlschrank stellen, weil er im Restaurant oder Schnellimbiss ebenfalls nicht gekühlt wird, auch wenn die Verpackung geöffnet ist. Nun klärt der Ketchup-Hersteller Heinz auf, was richtig ist. Auf Twitter, auf seinem britischen Twitter-Account übrigens, schreibt er: Zu eurer Information, Ketchup gehört in den Kühlschrank. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Dieser Aufbewahrungshinweis stehe zudem eindeutig auf der Verpackung. Da sieht man's. Die ganzen Follower haben nicht nur keine Ahnung vom Ketchup-Gebrauch, sondern können auch nicht mal richtig lesen. Also das ist ja nur wirklich peinlich. Ja, also muss man sich ja schon fast für die Nutzer beim Ketchup-Hersteller Heinz hier entschuldigen. Ja, es ist aber schon bezeichnend, dass das in Großbritannien scheinbar geschehen ist, wenn er das hier auf dem britischen Twitter-Account schreibt, denn da hat man ja von Essen sowieso keine Ahnung. Dass sich nicht alle an diese Vorgabe des Ketchup-Herstellers halten, verdeutlicht eine Umfrage, die Heinz daraufhin gestartet hat, auf diesen Twitter-Streit hin. Knapp jeder Dritte bewahrt die Tomatensoße lieber im Vorratsschrank und nicht im Kühlschrank auf. Zwar enthält Ketchup in der Regel viel Zucker und Essig, zwei Lebensmittel, die Speisen länger haltbar machen, dennoch reicht das nicht aus, damit das verdünnte Tomatenmark ewig haltbar ist. Ja, aber was ist denn schon ewig haltbar, meine Damen und Herren? Ewig haltbar war ja noch nicht mal Jopi Heesters, der dann auch irgendwie kurz nach 100 Jahren gestorben ist. Laut Ökotest ist geöffneter Ketchup im Kühlschrank etwa 6 Monate lang haltbar. Ungeöffnet kann die Tomatensoße noch wesentlich länger verzehrt werden, auch wenn das Haltbarkeitsdatum überschritten wurde. Wie überraschend das ist bei allen Lebensmitteln der Fall, probieren Sie es einfach mal aus, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie lange eine geöffnete Ketchup-Flasche ungekühlt haltbar ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, beispielsweise Umgebungstemperatur und wie der Inhalt entnommen wurde. Sehen Sie, wenn Sie das nämlich mit dem Löffel machen, den Sie schon vorher in Ihrem Mund hatten, dann kommen da zusätzliche Bakterien rein und dann wird aus dem Ketchup auf einmal grüne Soße, die man hier in Frankfurt noch essen würde, aber nicht mehr im Rest der Republik. Ist es sehr warm, reduziert das die Haltbarkeit. Konnten Bakterien, Viren, Schimmelsporen oder andere Verunreinigungen in die Flasche gelangen, mindert das ebenfalls den Verzehrszeitraum. Es lässt sich also nicht pauschal sagen, wie lange eine geöffnete Flasche Ketchup ungekühlt haltbar ist. Das ist ja auch das Elend. Das ist so eine richtige Wissenschaft für sich, meine Damen und Herren, wie man mit Ketchup umgehen soll. Das ist auch der Hauptgrund, wieso ich gar kein Ketchup esse. Ja, wenn ich ein Würstchen esse, tue ich Senf drauf. Wenn ich Pommes esse, Mayonnaise. Also mit Ketchup gebe ich mich sowieso nicht ab. Wer unsicher ist, ob der Ketchup noch gut ist, sollte auf den Geruch, die Farbe und die Konsistenz achten. Ach so, sieh an, das macht man ja bei anderen Lebensmitteln nicht. Scheint alles unverdächtig, kann die Tomatentunke in der Regel noch verzehrt werden. Ja, dann wohlbekomm's und Prost Mahlzeit, meine Damen und Herren. Und darauf auch gleich zum ersten Mal für heute ein frisch gezapftes Tässchen koffeinhaltige Apfelschorle zum Wohl. Sie wissen ja, wenn es so heiß ist, wie es jetzt gerade ist, dann muss man viel trinken. Natürlich sollte man nicht alkoholische Getränke zu sich nehmen, aber mein Gott, wenn es nicht mehr anders geht, wenn man schon so davon abhängig ist, lieber Alkohol als gar nichts zu trinken, meine Damen und Herren. Blöd ist nur, wenn dieser Alkohol oder überhaupt dieses Getränk, dieses kühle Nass verschüttet wird und bei Unfällen drauf geht. Und genau das ist heute auf einer Autobahnauffahrt in Oberfranken passiert. Da hat nämlich ein Lastwagen den Großteil seiner Ladung verloren und somit hunderte von vollen Bierkästen auf der Straße verteilt. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall am Montagmorgen an der Auffahrt der B85 zur A70 in Neudrossenfeld, Landkreis Kulmbach. wenn Sie da also wohnen, meine Damen und Herren, gehen Sie vielleicht noch mal kurz gucken. Vielleicht liegen da ja noch ein paar Bierflaschen rum, die nicht zerborsten sind. Die können Sie dann noch einsammeln, zu Hause in den Kühlschrank stellen und morgen vielleicht noch genießen. Ich weiß ja nicht, was man damit macht. Wenn da noch was heil geblieben ist, wer das dann einsammelt, ob sich die Polizei das selbst mitnimmt oder so, keine Ahnung. Aber es sind wahrscheinlich auch nicht mehr viele Flaschen, die da noch heil geblieben sind. In einer Kurve durchbrachen dort etwa 200 Bierkästen die Bordwand des Lastwagens und landeten auf Straße und Grünstreifen. 200 Bierkästen durchbrachen die Bordwand des Lastwagens. Da fragt man sich natürlich, war da in diesen Kästen wirklich nur Bier drin, dass das so eine Wucht entfalten kann, die Wand eines Lastwagens zu durchbrechen? Oder was war das für ein Lastwagen? Das ist die Frage, die man sich dann auf der anderen Seite wieder stellt. Woraus war dieser Lastwagen? Naja, man sieht es so ein bisschen auf dem Bild, meine Damen und Herren, so eine richtige Wand war das im Grunde genommen nicht. Es war mehr nur so eine Plane hier links und rechts. Und dass die nicht unbedingt so viele 100 Bierkästen abhält, das kann man sich dann auch noch vorstellen. Für die mehrstündigen Aufräumarbeiten wurde die Auffahrt voll gesperrt. Ich glaube, nach den Aufräumarbeiten waren auch die Herrschaften, die da aufgeräumt haben, voll gesperrt bzw. voll gedröhnt. Denn ich glaube, die werden auch noch die paar heilen Reste da direkt aufgetrunken haben. Bei der Hitze kann man es ihnen ja auch nicht verdenken. Den 62-jährigen Fahrer des Bierlastes erwartet ein Bußgeld wegen eines Ladungssicherungsverstoßes. Ja, will man nicht unbedingt Lkw-Fahrer sein, wenn man solche komischen Laster fahren muss mit solchen Planen an der Seite. Wie soll denn sowas halten? Und vor allem, wie soll denn jetzt Ende Juli die Kulmbacher Bierwoche über die Bühne gehen? Am 29. Juli soll sie starten. War das nicht schon eine der ersten Lieferungen für dieses Volksfest? Könnte doch sein. Also, liebe Leute, die ihr da im Fränkischen wohnt, rund um Kulmbach, guckt mal nach, ob euch das Bier dann ganz schnell ausgeht, Ende Juli, Anfang August zur berühmten Kulmbacher Bierwoche. Und ich glaube aber, der Laster war nicht beladen mit dem berühmten Kulmbacher Bier der Kulmbacher Brauerei, sondern es war eher das angeschlossene Mönchshofbier, was da ebenfalls ausgeschenkt wird. Dann gibt's ja noch Kapuziner und Eku-Pilz und so weiter. Das sind ja alles so diese fränkischen Traditionsmarken. Ja, aber vielleicht ersetzt euch ja der Oberfranke Markus Söder aus eigener Tasche, aus eigener Portokasse diese kaputtgegangenen Bierkisten, dass die Kulmbacher Bierwoche doch Ende des Monats reibungslos über die Bühne gehen kann und einen fließenden Übergang in die Oktoberfestwochen garantiert dann. Ja, weil das steht ja auch bald aus. Da haben jetzt schon die Aufbauarbeiten begonnen, während hier auf dieser Straße bei Kulmbach die Aufräumarbeiten begonnen haben. Also irgendwie passt das ja ganz gut zusammen. Das, meine Damen und Herren, waren die mutmaßlich besten Meldungen aus dem Bereich Essen und Trinken der ersten beiden Staffeln. Sollten Sie jetzt noch Hunger oder Durst verspüren, tun Sie sich keinen Zwang an. Sollte Ihnen nach dieser kuriosen Komposition jedoch der Appetit vergangen sein, nehmen Sie dies doch einfach zum Anlass für eine gesunde Fasteneinheit. Damit Sie jedenfalls keine allzu strenge Diät machen müssen, was unseren Podcast angeht, kommen wir bald wieder. Nächsten Freitag mit der vierten und letzten Best-of-Ausgabe. Bis dahin, Tschüssikowski.